Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Heute ist Dienstag, der 11.8. und ihr hört Stand jetzt auf meinsportpodcast.de.
7:07 sind wir natürlich wieder für euch da und bringen euch die Themen, die das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Und wir, das sind mein Kollege, der Sportfan, Sportjournalist und Stadionsprecher der deutschen Fußballnationalmannschaft, Andreas Wurm.
Und der Chefredakteur von meinsportpodcast.de, Malte Asmus. Guten Morgen in die Runde und guten Morgen, Malte.
Guten Morgen, Andreas. Heute mal keine große Vorrede. Wir starten gleich in die Vollen und damit unsere Hörer aufzuschlauen, was sie denn heute bei uns alles zu hören kriegen. Das gibt nämlich klare Worte der Politik zu einem möglichen Bundesliga-Start vor Publikum. Harte Worte von Ronnie O'Sullivan, warnende Worte, falls ihr an der Börse spekuliert, von uns. Dazu den Geburtstag eines Campionissimo, das Modern Talking des Reitsports der 80er und die Erkenntnisse des Europa-League-Abends.
Und ein Machtwort haben wir auch noch. Michael Zorc hat gesprochen, von wegen BVB nur Ausbildungsverein. Das hätte Uli Hoeneß wohl gerne. Jadon Sancho bleibt, spielt auch in der neuen Saison definitiv bei Dortmund, also zumindest Stand jetzt.
Top-Thema.
Na, aber da wollen wir natürlich nochmal drüber reden, über das längere Verbleiben von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund. So früh am Morgen und schon so gut gelaunt, das ist unser Kollege Julius Eid vom Bully Special und vom BVB-Podcast BVB eben hier auf meinsportpodcast.de. Der strahlt nämlich über alle vier Backen, seit Michael Zorc gestern verkündet hat, dass Sancho eben dem BVB erhalten bleibt und nicht, wie alle Experten gemutmaßt hatten, zu Manchester United gehen wird. Julius, die Kollegen von Sancho, die waren schon überrascht. Du hattest es auch nicht unbedingt erwartet, oder? Vor allem nicht, was da sonst noch so dranhängt.
Ja, damit war tatsächlich gestern am 10. August erst gar nicht zu rechnen, wenn man die komplette Berichterstattung um die Transfersaga von Jadon Sancho mitverfolgt hat. Aber es war ein richtig großer Tag für Borussia Dortmund. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen. Ein Tag mit Aussagekraft. Denn Michael Zorc hat verkündet, dass Jadon Sancho nicht nur in der nächsten Saison weiter für Dortmund auflaufen wird, was prinzipiell schon ein sportlich gesehen großes Ding für die Dortmunder ist, einfach weil der beste Spieler der letzten Saison erhalten bleiben wird. Viele haben ja mit dem Abgang gerechnet. Er hat auch noch verkündet, dass der Spieler seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Und mit diesen beiden Infos, die es so in der Berichterstattung eben einfach vorher nicht gab, was an sich schon sehr interessant ist in heutigen Zeiten, dass eben auch dieses Detail der Vertragsverlängerung nicht durchgesickert ist, ist Dortmund der ganz große Gewinner aus dieser ganzen Transfergeschichte um Jadon Sancho. Und das war eben ohne diese Informationen eigentlich gar nicht mehr vorstellbar. Denn entweder man knickt ein bei der Deadline, die man sich zum 10. gesetzt hat, oder man hat nächstes Jahr einen Spieler, der sehr viel Geld wert ist, aber nur noch ein Jahr Vertrag hat. Beides hat sich jetzt quasi in Luft aufgelöst. Man hat nächstes Jahr immer noch einen Spieler mit 2 Jahren Vertrag, der hoch begehrt ist, kann auf eine bessere wirtschaftliche Situation anderer Vereine und sogar ein Wettbieten hoffen, kann also eventuell sogar noch mehr einnehmen als die jetzt angeblich geforderten 120 Millionen von Manchester United und behält den Spieler sportlich gesehen eben eine ganz große Sache und auch eine mit Aussagekraft, gerade in dieser Diskussion, die wieder entbrannt ist, angefacht von einem Uli Hoeneß Interview, wo er eben die Verkaufspolitik der Dortmunder kritisiert, dass man da jetzt aus einer solchen Geschichte, die mit einem so riesigen Augenmerk verbunden war und eigentlich ja die Transferstory des Sommers war es bis jetzt, dass man da mit der absoluten Deutungshoheit und in so einer Machtposition rauskommt, das ist wirklich ein starkes Statement, wenn man all diese Facetten eben betrachtet. Und es ist auch ein Statement, eben was den Zustand von Borussia Dortmund mittlerweile angeht. Man ist eben nicht gezwungen, jeden Spieler abzugeben, den ein wirklich großer Verein wie United dann haben will. Selbst wenn die bereit wären, diese 90, 100, 120 Millionen zu bezahlen, ist man nicht unbedingt dazu genötigt. Man hat eine eigene Strahlkraft und man hat den Spielern was zu bieten. Und Jadon Sancho, ja, der hat sich für diese Vertragsverlängerung ja auch entschieden und löst damit auch so ein kleines Trauma von Dortmund-Fans wahrscheinlich ein bisschen auf, denn viele haben ja natürlich auch nach den Erfahrungen mit Dembélé und Aubameyang damit gerechnet, oh nein, hoffentlich gibt's nicht den nächsten Streik. Und jetzt hat man eben als Dortmund gezeigt, es kann auch anders laufen, man kann auch als Gewinner aus solchen Verhandlungen hervorgehen und das sind sie in dieser Situation, in dieser Gemengelage auf jeden Fall und das ist, glaube ich, eine Sache, die hat eine tolle Aussagekraft, eben auch für alle Dortmunder Anhänger. Ausführlicher, um da ein bisschen Eigenwerbung noch einzufliegen, werden wir da heute auch in einer Sonderfolge von BVB, mein Kollege und ich, Christoph Albers heißt der Kollege, drüber sprechen. Also wenn ihr mehr ausführlicher hören wollt, schaltet da gerne ein, auch auf meinen Sportpodcast. Ansonsten einen schönen guten Morgen euch noch.
Danke an Julius Alt für seine Einschätzung zum Verbleib von Jadon Sancho bei Borussia Dortmund.
Stand jetzt aktuell.
Wenn es im September mit der Bundesliga wieder losgehen wird, ja, dürfen dann auch Zuschauer dabei sein. Die DFL hat diesen Wunsch ja kürzlich wieder bekräftigt, Konzepte für Ligaspiele mit Publikum auch vorgelegt. Aber werden die auch umgesetzt werden, beziehungsweise dürfen die umgesetzt werden? Aktuell steigen ja leider die Zahlen der Corona-Infektion in Deutschland wieder an und sorgen dafür, dass die Gedankenspiele und Hoffnungen der DFL und der Bundesliga-Clubs allgemein von den Entscheidungsträgern in der Politik zum Beispiel sehr kritisch beäugt werden. Nicht von allen, also Sachsens Ministerpräsident Kretschmer ist dafür, dass Zuschauer zurückkehren, aber doch von einigen und das sogar von denen, die kürzlich eine Öffnung der Bundesliga-Stadien zumindest für einen kleinen Teil an Zuschauern durchaus noch begrüßt hätten.
Ich habe mich auch sehr für den Start von Geisterspielen eingesetzt und das läuft auch hervorragend. Aber bei vollen Stadien zum Bundesliga-Start bin ich außerordentlich skeptisch. Ich kann es mir derzeit nicht vorstellen.
Das war Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, der hat das gestern in einer Pressekonferenz gesagt und er legte da auch noch nach.
Es ist auch nicht klug, wenn wir Schulstart haben, wenn wir beginnenden Herbst haben, zu überlegen, dass wir dann zusätzlich noch einmal 20.000, 25.000 Leute in Stadien haben.
Söder ist nicht der einzige Kritiker an den Plänen einer Zuschauerrückkehr in die Stadien. Auch die Fanvertreter, die haben Vorbehalte. Allerdings vornehmlich aus anderen Gründen als Söder, wie zum Beispiel Thomas Kessen von Unsere Kurve, der sagte bei den Kollegen von NTV.
Wir müssen uns bewusst sein, das, was da geboten werden wird, das hat ja nichts mehr mit dem Fußball zu tun, wie man ihn vor Corona kannte. Wenn man da sitzt, mehrere Plätze auseinander, freie Reihen, ist die Frage, ob meine Freunde beim selben Spiel überhaupt eine Karte kriegen, so wie ich. Ob die dann in meiner Nähe sitzen oder auf einer ganz anderen Tribüne. Also das ist unter ganz anderen Vorzeichen dieses Mal, als man es vorher kannte.
Fans ins Stadion ja gerne, aber in der Pandemie müsse man eben vorsichtig sein, daher auch nicht um jeden Preis und vor allem nicht auf Basis von Einschränkungen, die sich direkt negativ auf Faninteressen auswirken und von der DFL vielleicht später auch nie wieder zurückgenommen werden würden. Denn viele Fanvertreter, die fürchten ja immer noch, dass auch nach überstandener Pandemie zum Beispiel Stehplatzverbote oder auch diese umfangreiche Datenerhebung bei Ticketkäufen bestehen bleiben könnte. Darum geht's jetzt Bayerns Ministerpräsident Söder Stand jetzt natürlich nicht, wenn er vor einem übereilten Wiederanpfiff der Bundesliga mit Zuschauern warnt. Trotz im Prinzip guter und auf den ersten Blick auch stimmiger Konzepte, die die DFL ja erarbeitet hat.
Ob das in der Praxis umsetzbar ist, ist sehr schwierig. Es hätte aber auch eine verheerende Signalwirkung in die Öffentlichkeit, sowohl was Kapazitäten im Medizinischen betrifft, als auch gegenüber kulturellen Veranstaltungen. Wobei ich darauf hinweisen möchte, dass ich Zulassen von Konzerten mit 13.000 Leute für absolut nicht vertretbar halte.
Aber darf man Stand jetzt öffentliche Großversammlungen wieder erlauben, egal ob Konzerte oder eben auch Fußballspiele? Söder ist sich da alles andere als sicher und extrem skeptisch, daher warnt er.
Das setzt eine Signalwirkung ins Land, die die gesamte Philosophie konterkariert.
Das letzte Wort ist darüber Stand jetzt natürlich nicht gesprochen, darüber wird noch gesprochen, auch im Rahmen der Politik.
In der letzten Augustwoche werde ich in Abstimmung mit dem Bund versuchen, eine Ministerpräsidentenkonferenz zu machen zum Thema Bundesliga. Aber wie gesagt, ich kann mir vielleicht im Lauf der Saison, aber zum Bundesliga-Start kann ich mir volle Stadien nicht vorstellen.
Wie es weitergeht, wir haben bei Stand jetzt natürlich auf meinsportpodcast.de unser Ohr bzw. unser Mikro ganz nah dran an den Entscheidungsträgern. Hier erfahrt ihr es.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist heute Ronnie O'Sullivan. Okay, ich gebe zu, das ist ein bisschen umstritten, dieser Top, denn eigentlich tritt er ja seiner Konkurrenz verbal ziemlich heftig zwischen die Beine, denn von der nachrückenden jungen Generation im Snooker, da hält der mittlerweile 44-jährige Altmeister offenbar nicht besonders viel.
You know, if you look at the younger players coming through, they're not that good really, do you know what I mean? Most of them are like, you know, wouldn't even make, they'd probably do well as half decent amateurs, do you know what I'm saying? Well, not even amateurs, I mean, they're so bad. That, you know, a lot of them that you see now, you just think, Kai, I've probably got to lose an arm and a leg to sort of fall outside the top 50, do you know what I mean?
Das hat er der BBC erzählt. Erfrischend ehrlich, okay, aber auch ein bisschen vielleicht sehr arrogant, aber auf jeden Fall immer entertaining, dieser Ronnie O'Sullivan. Und er hatte ja auch ein Zwinkern in den Augen. Und er bringt seine Sportart damit mal wieder ins Gespräch. Ach ja, er lässt seinen großen Worten ja auch meist Taten folgen. Hoffentlich dann auch heute gegen Mark J. Williams bei der Snooker-WM im Crucible. Bei uns erfahrt ihr natürlich morgen bei Total Clearance alles drüber. Das Aus von Juventus Turin in der Champions League hat nicht nur Maurizio Sarri das Traineramt gekostet, sondern so manchen Börsenspekulanten auch noch ein bisschen Geld. Aktuell ist die Juventus-Aktie nämlich ein Flop an der Börse. Der Kurs sackte an der Mailänder Börse nämlich ordentlich ab nach dem Champions League Aus. Jetzt muss Andrea Pirlo also nicht nur die Meisterschaft gewinnen, nicht nur die Champions League endlich holen, sondern damit dann auch noch die Börsenwerte wieder nach oben bringen. Der Junge hat eine ganz schöne Verantwortung auf seine Schultern geladen.
Geburtstagskind des Tages.
Eine der ersten Radsport-Ikonen hätte heute seinen 118. Geburtstag gefeiert. Happy Birthday Alfredo Binder, der Mann ohne Schwächen.
Geboren ist er in Italien, aufgewachsen in Nizza und dort hatte Binder schon mit 20 Jahren erkannt, dass er sich als Radprofi durchaus gutes Geld verdienen ließ, wenn man denn erfolgreich ist. Und das war Binder. 5-mal gewann er den Giro, genauso oft wie Fausto Coppi und Eddy Merckx. Binder feierte dabei 41 Etappensiege und das war ein Rekord, den ihm erst Mario Cipollini 2003 abnahm.
Es hätten noch mehr Siege beim Giro sein können, aber 1930 wollten ihn die Veranstalter nicht dabei haben. Angesichts seiner Dominanz hatten sie nämlich Angst, dass ihr Rennen an Attraktivität dadurch verlieren könnte und boten ihm an, ihm das gesamte Preisgeld zu überweisen, wenn er denn seine Teilnahme absagen würde. Binder akzeptierte.
Er wurde in Italien als Campionissimo verehrt, als Champion der Champions und das unterstrich er auch mit 3 Straßenweltmeistertiteln. Den ersten holte er 1927 auf dem Nürburgring und dieser WM-Titel, der nimmt einen ganz speziellen Platz in seiner Titelsammlung ein.
Ja, zum einen, weil es eben sein erster WM-Titel war, zum anderen, weil es die erste WM war, bei der sowohl Amateure als auch Profis miteinander fahren durften und weil Binder am Ende der erste Weltmeister war, der für seinen Titelgewinn das Regenbogentrikot erhielt. Und natürlich, weil er keinen WM-Titel so dominant gewann wie diesen 1927 auf dem kurvigen und welligen Nürburgring in der Eifel. Im Ziel hatte er über 7 Minuten Vorsprung.
Nach seiner Karriere, da wirkte Alfredo Binder dann als Trainer, gab sein Radsportwissen an den Nachwuchs weiter und er arbeitete als Teamchef, betreute zum Beispiel die großen italienischen Stars der 50er, Bartali, Coppi und Co. Und er starb 1986 in seiner Geburtsstadt Citeglio und heute wäre Alfredo Binder 118 Jahre alt geworden.
Heute in der Sportgeschichte.
Sie waren das Top-Duo der 80er Jahre, also quasi das Modern Talking des Reitsports, Dr. Rainer Klimke und sein Westfalen-Wallach Ahlerich. 7-mal wurden die beiden zusammen zum Beispiel deutsche Meister in der Dressur, sie wurden Weltmeister und am 11. August 1984, da gewannen sie bei den Olympischen Spielen in Los Angeles auch die Goldmedaille im Einzel.
Hatte Herr Klimke auch eine Ahlerich-Kette? Ich überlege gerade. Es war Klimkes dritte von insgesamt 5 olympischen Goldmedaillen und die erste und einzige im Einzel eben auf Ahlerich und vielleicht auch wegen dieses traumhaften Pferdes, wegen Ahlerich. Klimke sagte später, ich bilde mir ein, an diesem Tag wusste Ahlerich, worum es ging.
Traversale nach rechts, das Pferd geht dabei in geringer Linksbiegung, in guter Stellung seitwärts vorwärts, voll gelungen. Ahlerich ist voll bei der Sache, ganz konzentriert. Und noch einmal die Passage und dann halten, Gruß und das Herausreiten am langen Zügel aus der Bahn. Gravierende, wesentliche Fehler haben wir nicht gesehen.
So sahen es dann auch die Wertungsrichter. Gold für Deutschland, Gold für Klimke und Ahlerich im Einzel und später dann auch nochmal in der Mannschaft. Und 4 Jahre später, da gewannen Klimke und Ahlerich dann noch einmal Gold mit der Mannschaft, ehe Ahlerich dann in die Pferderente ging und Anfang der 90er mit nur 21 Jahren sehr früh verstarb.
Auch Klimke starb zu früh, 1999, an den Folgen eines Herzinfarktes. Da war er nur 63 Jahre, aber in der Gewissheit, eine ausgezeichnete Reitsportkarriere hingelegt zu haben, mit den Olympischen Spielen 1984 als Highlight, das aus allen anderen Highlights vielleicht noch so ein kleines bisschen herausragt.
Stand jetzt aktuell.
4 von insgesamt 6 in Berlin geplanten Rennen in der Formel E sind mittlerweile absolviert. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz und die haben die Kollegen Markus Lehnen und Sebastian Hollmichel auch gezogen in ihrem Podcast Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de. In der aktuellen Folge geht es also um die beiden Rennen vom letzten Wochenende, die Rennen 8 und 9 der Formel E-Saison, die jetzt morgen und übermorgen dann ja ihren Abschluss nimmt. Aber die Entscheidung, die ist in Rennen 9 gefallen. Felix da Costa heißt der Champion des Jahres 2020 und sein Werdegang im Motorsport bis zu diesem Titelstand jetzt und ihn persönlich natürlich auch stellen unsere Kollegen in aller Kürze jetzt nochmal vor.
Antonio Felix da Costa ist 29 Jahre alt, wird nächstes Jahr 30. Und ja, was viele gar nicht mehr wissen, er war eigentlich mal Red Bull Junior, also er ist bei der Formel Renault und so, war er komplett im Red Bull Junior Team. Aber wie so viele, die im Red Bull Junior Team waren, hat er dann irgendwie nie den wirklichen Sprung geschafft in die Formel 1 und bei ihm auch noch nicht mal dann halt zu Toro Rosso oder gar Red Bull Racing. Aber es hat dann jahrelang quasi in der DTM gefahren, von 2014 bis 2016. Und hat sich dann auch um die Langstrecke gekümmert. Le Mans WEC, wo er auch noch aktiv ist. Und ja, in der DTM war sein bestes Ergebnis ein 11. Platz in der Gesamtwertung. In der Formel E war er letztes Jahr schon 6. Also da hat man schon einen ganz guten Trend gesehen. Und das ist auf jeden Fall mit Abstand der größte Erfolg seiner Karriere jetzt. Vor allem auch mit der Dominanz, dass er Talent hatte, hat man immer schon gesehen und ist eigentlich immer bekannt gewesen. Er hat zum Beispiel auch ein DTM-Rennen gewonnen, schon 2015, auf BMW. Aber es war halt immer so ein bisschen, was gefehlt hat. Ja, und jetzt hat er halt diesen riesigen Triumph geschafft. Und man hat ja auch gesehen, wie er sich gefreut hat, dass das für ihn natürlich ein riesen, riesen Triumph ist.
Vor allem auch mit so einem Abstand gegen den Teamkollegen Wern, der nun mal auch in der Formel 1 schon gefahren ist. Und man muss auf jeden Fall festhalten, wenn man sieht, dass Wern halt schon Meisterschaften ja sich erkämpfen konnte und auf der anderen Seite jetzt Felix da Costa zum ersten Mal Champion der Formel E wurde, ist das natürlich, ja, weiß nicht, Wachablösung oder auf jeden Fall ist es für den internen Kampf im Team fürs nächste Jahr sehr, sehr interessant.
Er kam ja auch noch
mit dieser Besetzung weiter.
Genau, er kam ja auch noch neu ins Team, das muss man ja auch noch dazu sagen. Er ist ja letztes Jahr noch für BMW gefahren. Das heißt, er kam quasi neu rein zu einem bestehenden, gerade zweimaligen Meister. Und den hat er einfach mal gnadenlos um die Ohren gefahren. Das ist schon eine fantastische Leistung.
Mehr zum Champion da Costa und mehr zur Formel E in Berlin gibt's natürlich auf meinsportpodcast.de bei Attack Mode. Hört noch mal rein in die aktuelle Folge nach den Saisonrennen 8 und 9. Und die Rennen 10 und 11, die werden ja dann Mittwoch und Donnerstag in Berlin ausgetragen. Und dann sind natürlich Sebastian Hollmichel und Markus Lehnen mit ihrer Analyse wieder da für euch bei Attack Mode hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Stand jetzt aktuell.
Es war einiges Sportliches los gestern, deshalb heute mal 4 aktuelle Themenblöcke, denn die Europa League, die müssen wir natürlich auch noch würdigen, da habt ihr sicherlich schon drauf gewartet und gestern haben ja 2 Mannschaften schon das Ticket fürs Halbfinale gebucht. Inter Mailand und Manchester United haben es geschafft, sich durchgesetzt. Inter hatte 2:1 gegen Bayer Leverkusen in einem recht spannenden und sehr unterhaltsamen Spiel gewonnen, denn Leverkusen hatte zunächst mal wieder das, oh, es geht ja um was, Gesicht aufgesetzt und irgendwie typisch für Leverkusen in der Anfangsphase gar nicht viel auf die Rolle gekriegt. Folgerichtig brachte Barella dann Inter in Führung, Lukaku baute für die klar bessere Mannschaft dann diese Führung auch aus und Havertz, der hielt Bayer aber mit dem schnellen Anschlusstreffer dann zunächst noch im Spiel. Und die Werkself, die hatte dann auch noch Glück, dass der VAR einen schon gepfiffenen Handelfmeter gegen sie wieder kassierte und Inter eine weitere Großchance liegen ließ. Leverkusen selber wurde dann auch etwas besser, tat sich aber trotzdem weiter schwer, gegen Inters starke Defensive wirklich zwingende Chancen zu kreieren. Und auch wenn außer ein paar schlampig ausgeführten Ecken nicht wirklich was Zählbares dabei rauskam, gestaltete Bayer doch die zweite Hälfte zumindest phasenweise etwas offener als die erste. Aber defensiv, da wurde es immer wieder brenzlig für die Werkself und dass die Führung von Inter nicht höher ausgefallen war, das war zum einen Fahrlässigkeit der Mailänder in der Chancenverwertung zuzuschreiben und zum anderen war es Radetzky geschuldet. Und so behielt das Spiel bis in die Nachspielzeit, in der Inter noch ein Elfmeter, übrigens zu Recht weggenommen wurde, auch eine gewisse Spannung, nützte am Ende aber alles nichts. Leverkusen war die schwächere Mannschaft und ist damit auch zu Recht ausgeschieden. Und wie analysierte der Trainer, wie analysierte Peter Bosch bei DAZN dieses Ergebnis des Aus seiner Mannschaft?
Wir haben die Anfangsphase schlecht gespielt. Es sah so aus, als ob die Spieler nervös waren. Wir haben da im Ballbesitz nicht gut gespielt und auch gegen den Ball nicht gut agiert, weil wir wussten, der Wucht von Lukaku. Und dann sieht man, wie gefährlich er dann doch sein kann. Ich glaube, nach diese ersten 20 Minuten kamen wir besser im Spiel. Und ich glaube, die zweite Halbzeit war für uns mehr drin, obwohl wir zu wenig richtige Torschancen herausgespielt haben.
Und bei United gegen Kopenhagen, da hatte Andreas ja den Job des Stadionsprechers ausführen dürfen, war hautnah dabei. Andreas, und du hast auch noch einen Nachschlag bekommen.
Oh ja, hier ging es nicht über die 90 Minuten plus ein bisschen was obendrauf, sondern hier ging es gleich mal in die Nachspielzeit, in die Verlängerung, 120 Minuten. Und am Ende war es dann doch nur ein mageres 1:0 für Manchester United durch ein Tor, das ja eben auch aus dem Nichts gefallen ist. Bruno Fernandes hat das Ganze markiert und das war schon eine zähe Angelegenheit, muss man sagen. Der FC Kopenhagen hat das über viele Strecken sehr, sehr gut gemacht. Die haben wirklich tapfer mitgespielt und haben das wirklich gut gelöst. Und Manchester United hatte zwar 26 Torschüsse gegen 9 Torschüsse. Das hört sich viel an, aber Zwingendes war da auch nicht mit dabei. Und Kopenhagen hätte es machen können, wenn sie mal das ein oder andere aufs Tor gemacht hätten. Wenn sie mal ein bisschen was nach vorne gemacht hätten. Die waren natürlich im Mittelfeld immer gut dabei, aber nach vorne überhaupt nicht Zwingendes. Das ist übrigens auch ein Manko, dass sie die ganze Zeit schon mit sich herumschleppen, dass sie einfach wenige Tore schießen. Puh, also man muss sagen, das war jetzt nichts fürs Auge. Manchester United, ein großer Name, aber man muss ehrlich sein, man wundert sich nicht, dass die 33 Punkte hinter Liverpool sind. Das sind Welten und das waren auch spielerisch Welten. Naja, ich sehe sie jetzt am Sonntag hier wieder. Dann spielen sie entweder gegen den 7. der englischen Liga, Wolverhampton Wanderers, oder gegen den FC Sevilla. Das entscheidet sich ja dann heute, wer dann in das Halbfinale einzieht, das am Sonntag um 21 Uhr gespielt wird. Da bin ich sehr gespannt. Mittlerweile habe ich eben dann aber zumindest diese Namen richtig gut drauf. Also, das war jetzt nichts für Fußballliebhaber. Dann noch dazu kamen 2 Unterbrechungen für Trinkpausen. Also nochmal 5 Minuten obendrauf, jeweils pro Halbzeit. Puh!
Aber du hattest ja prominente Unterstützung, prominenten Gast bei dir in der Kabine, der ja, dir die Zeit ein bisschen vertreiben konnte.
Richtig, Torben Siever, der Zweitligaschiedsrichter aus Olpe, eines unserer Schiedsrichtertalente, hat bei mir gesessen. Der war quasi in offizieller Funktion da, der kontrollierte das Stadionbild, damit keine strittigen Szenen auf dem Stadionwürfel gezeigt werden. Und das war ganz interessant, mal aus der Sicht eines Schiedsrichters so ein Spiel zu sehen. Er hat wirklich jede Szene beurteilt, hat bei allen Szenen auch richtig gelegen, hat schon im Vorfeld gesagt, dass das Tor abseits war, dass der Elfmeter ein Elfmeter war, etc. Also die sind schon sehr geschult und die wissen genau, was sie da sehen. Ja, hat uns mal so ein kleines bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Er sagte auch, was die Geisterspiele angeht, ist das für die Schiedsrichter eine sehr, sehr komische Angelegenheit, denn die Spieler lassen sich natürlich nicht so von der Atmosphäre im Stadion anstecken und die Spielführung ist eigentlich leichter, aber man hört natürlich auch mehr die Beschimpfungen, die von den Spielern kommen und er sagt, der Ton ist zum Teil richtig rau. Also das war eine schöne Erfahrung, ein ganz, ganz netter Kerl und einer, den wir hoffentlich auch bald in der ersten Liga sehen werden. Und der hat mir so ein bisschen in die Karten schauen lassen, der Schiedsrichter. Das fand ich sehr, sehr interessant. Und ich bin gespannt, er ist am Sonntag auch wieder da. Und mal gucken, wie er da liegt mit seinen Entscheidungen. Also alles in allem Köln, toller Gastgeber. Aber das Spiel, naja, geht so. Von Manchester United braucht keine Angst haben.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Schnell noch der Blick auf den heutigen Sporttag. Ja, die Snooker-WM geht natürlich weiter. Tennis in Lexington bei den Damen ebenso. Und die Europa League selbstverständlich auch. Donetsk spielt heute noch gegen Basel und Wolverhampton gegen Sevilla. Gesucht werden ja noch die beiden fehlenden Teams, die das Halbfinale der Europa League komplettieren können. Und das war's für heute mit Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Wir haben euch hoffentlich wieder, wie jeden Werktag, pünktlich um 7.07 Uhr auf den aktuellen sportlichen Stand gebracht und euch mit ein bisschen Argumentationsfutter versorgt, damit ihr gleich im Büro den sportlich-verbalen Schlagabtausch an der Kaffeemaschine gewinnt.
Wir wünschen euch einen schönen Dienstag und wir würden uns wünschen, wenn wir schon bei Wünschen sind, dass ihr uns abonniert mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Dort gibt gerne auch eine Bewertung ab, ein paar Sterne. Wir freuen uns über eine Handvoll. Wenn ihr uns schreiben wollt, tut das auch sehr gerne. Wir sind Stand jetzt offen für eure Gedanken. Und wenn ihr sagt, ich brauche noch mehr Infos aus der Welt des Sports, vielleicht auch noch ein bisschen tiefer gehend, dann klickt euch rein. meinsportpodcast.de hält wirklich einen bunten Strauß an tollen Podcasts bereit.
Und liefert Sport für die Ohren rund um die Uhr, natürlich. Und Stand jetzt selbstverständlich immer morgens um 7.07 Uhr. Könnt ihr aber trotzdem den ganzen Tag über hören. Das war's für uns. Danke für euer Interesse. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand
jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.